Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu einer in mehrfacher Hinsicht, glaube ich, außergewöhnlichen Ausgabe von Asboni. Ich freue mich sehr, Ihnen heute Herrn Clemens Hufeld vorstellen zu dürfen. Herr Hufeld hat an der LMU München, das ist die Ludwig-Maximilians-Universität in München, Rechtswissenschaften studiert, aber er hat nicht nur Rechtswissenschaften studiert, sondern auch noch Linguistik, Informatik und Umweltstudien. Und als ich mich vorbereitet habe, habe ich das gelesen und habe mir gedacht, ja, er hat halt ein bisschen Linguistik und ein bisschen Informatik und ein bisschen Umweltstudien auch noch gemacht, neben dem Jurastudium. Jetzt im Vorgespräch habe ich gelernt, er hat das alles wirklich studiert und auch fertig studiert. Also wir haben einen vierfach qualifizierten Kollegen hier vor uns. Das ist schon mal ungewöhnlich. Er promoviert bei Jens Kersten an der LMU München und ist außerdem Referendar in Sachsen-Anhalt. Das ist vielleicht auch ungewöhnlich, diese Doppelung. Und er ist, das ist auch ungewöhnlich vielleicht für jemanden in dieser Karrierephase, in der sich Herr Hufeld gerade befindet, in mehrfacher Hinsicht schon öffentlichkeitswirksam publizistisch hervorgetreten. Ich möchte auf der einen Seite mal sein ORCID-Profil herzeigen. Wenn Sie nicht wissen, was ORCID ist, ist das jetzt der Moment, um das nachzusehen. Das ist eine Möglichkeit, um der interessierten Allgemeinheit recht einfach zu zeigen, was man so veröffentlicht in wissenschaftlichen Kontexten. Er hat aber nicht nur ein ORCID-Profil, sondern er hat auch, wie ich auch im Vorgespräch leider erst erfahren habe, auch noch einen YouTube-Kanal. Also daher auch dieses doch sehr ungewöhnlich professionell aussehende Equipment, das da vor ihm ist. Wir haben leider, habe ich versäumt zu fragen, was das für ein Mikrofon ist. Das will ich aber nachher schon noch wissen. Also er hat auch einen YouTube-Kanal, der sich mit Lehrvideos beschäftigt für juristische Kontexte. Und der eigentliche Anlass, er publiziert auch, und zwar in Bereichen, die für uns unmittelbar relevant sind. Er hat in der Zeitschrift für die Didaktik der Rechtswissenschaften oder Rechtswissenschaft, ich glaube im Singular, die Zeitschrift, in der Zeitschrift für die Didaktik der Rechtswissenschaft einen wissenschaftlichen Beitrag publiziert, der in diesem Jahr erschienen ist, also 2024. Der Link dazu ist in den Shownotes. Und dieser Beitrag hat den Titel Jede Korrektur eine andere Note, quantitative Untersuchung der Objektivität juristischer Klausurbewertungen. Und diesen Beitrag habe ich gelesen, weil er mich natürlich interessiert hat und ich finde diesen Beitrag in ganz vielfacher Hinsicht außergewöhnlich. Ich verstehe jetzt auch besser, nachdem ich die Studien besser verstanden habe, wie es zu diesem Beitrag gekommen sein kann, denn er ist unter anderem auch deswegen außergewöhnlich, weil er eben wirklich versucht, empirisch und statistisch-empirisch zu arbeiten, was ja für juristische Texte eher ungewöhnlich ist. Herr Hufeld, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie da sind. Ich hoffe, ich habe nichts Grobes falsch gesagt und auch nichts Wichtiges vergessen. Habe ich was falsch gesagt oder was vergessen?
Das ist wunderbar. Also vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Eine kleine Sache. Ich bin seit einem Monat nicht mehr Referendar, sondern ich habe das Referendariat abgeschlossen und bin jetzt glücklich, Volljurist zu sein.
Okay, wunderbar. Das steht in dem, also mein CV, den ich da habe, stand, ist aus der Autorinnenzeile des Beitrags. Ja, genau. Der ist also insoweit offenbar schon veraltet. Dann herzlichen Glückwunsch zur bestandenen zweiten Prüfung. Und dann haben Sie jetzt ja auch eine Perspektive, ob sich die erste von der zweiten Prüfung im Hinblick auf die Objektivität der Bewertungen unterscheidet oder ob es ähnlich ist. Würden Sie einen Unterschied erkennen?
Ist schwierig, würde ich sagen. Ich würde sagen, die im zweiten Examen ist die Bandbreite an Korrektorinnen und Korrektoren größer. Im ersten würde ich sagen, sind es mehr Akademiker. Und also im Akademiker im Sinne von Leute, die Professorinnen und Professoren sind. Und sehr wenige Anwältinnen und Anwälte. Das ist beim zweiten Examen anders. Und ich fände es sehr spannend zu untersuchen, inwieweit sich die Korrekturtätigkeit von diesen Leuten unterscheidet. Also ob Anwälte zum Beispiel im Schnitt 1-2 Punkte mehr oder weniger geben als Leute an der Uni. Und die Leute an der Uni, die korrigieren im zweiten sehr selten, außer sie haben eine Nebentätigkeit als Richterin oder Richter.
Ja. Vielleicht erzählen Sie mal daher schon, weil wir jetzt schon über Unterschiede reden, mal ganz kurz, worum es eigentlich geht in diesem Text. Ja? Wenn man ihn nicht gelesen hat, wie würden Sie ihn vorstellen?
Ja, also ich habe mir, es ist in der juristischen Welt allgemein hin bekannt, dass sich die Klausurbewertungen eher in einem gewissen Rahmen halten, aber nicht exakt sind. Und dann gibt es Geschichten wie, dass zwei Leute Hausarbeiten oder Klausuren abgegeben haben, die sehr, sehr ähnlich sind, aber dann doch sehr, sehr unterschiedliche Noten bekommen haben. Und ich habe dann meinem ersten Staatsexamen habe ich an der Uni in München einiges unterrichtet, habe dann auch korrigiert und habe da gemerkt, dass zwischen den verschiedenen Leuten, die korrigieren mit mir zusammen, auch sehr unterschiedliche Durchschnitte rauskommen. Und dann mit dem Anspruch, es so zu machen, wie ich es mir gewünscht hätte, habe ich dann mir gedacht, das kann ich doch mal untersuchen. Und war dann dadurch, dass ich da unterrichtet habe und direkten Zugriff auf die Klausuren hatte, in einer guten Position, um das selbst mal zu untersuchen. Und dann habe ich 15 Klausuren genommen und habe diese 15 Klausuren von jeweils 15 oder 16 Leuten korrigieren lassen. Also ich habe insgesamt 30 Leute angefragt, dass sie jeweils 10 Klausuren korrigieren. Und von diesen 30 Leuten haben sich dann 23 Leute zurückgemeldet mit jeweils 10 Korrekturen. Und diese 230 Korrekturen insgesamt habe ich dann untersucht auf Unterschiede pro Klausur, aber auch pro Korrektorin oder Korrektor. Und die, das bedeutet also jede einzelne Klausur, eine Klausur hat jeweils 15 oder 16 Bewertungen bekommen und jede Person, die korrigiert hat, hat jeweils 10 Klausuren korrigiert. Und damit konnte man in beide Richtungen ein bisschen gucken, was da für Unterschiede vorliegen. Mhm. Und die Ergebnisse der Sinn und Zweck dieses Experiments ist es eben, die sogenannte Objektivität zu untersuchen. Es gibt einen Forschungsbereich, der nennt sich Psychometrie, und Psychometrie untersucht, wie gut Tests funktionieren. Und da gibt es drei Hauptgütekriterien und dann noch ein paar Nebengütekriterien. Und eins der Hauptgütekriterien ist, oder das grundlegendste Hauptgütekriterien ist die Objektivität. Wir Juristen benutzen ja den Begriff Objektivität auch sehr häufig. Nur, das ist eben ein etwas anderer jetzt. Das ist eben der psychometrische Objektivitätsbegriff. Der stellt sich die Frage, wenn zwei Leute eine Sache bewerten, ist die Bewertung gleich, ähnlich oder inwieweit ist sie ähnlich oder nicht ähnlich? Und das war Ziel dieses Experimentes, das rauszufinden, ob unser juristisches Korrekturwesen auf Ebene der Anfängerklausuren, die ich benutzt habe, das muss man dazu sagen, das ist eine wichtige Einschränkung, objektiv ist oder in was für einem Rahmen sie objektiv ist.
Also nochmal zum Setting, um da ganz klar zu sein, das sind echte Studierendenarbeiten. Also die Studierenden haben wirklich geschrieben und es sind ja Anfängerinnen und Anfänger, und die Leute, die korrigiert haben, sind echte Korrektorinnen und Korrektoren. Nicht? Also es
ganz
sind
genau,
Leute, die das beruflich machen.
Ja, also das sind alles Leute, die entweder an der Uni arbeiten, an den Lehrstühlen der LMU, oder das könnten und damit realistischerweise als Person in Frage kämen, die diese Klausur tatsächlich hätten korrigieren können. Mhm. Weil man braucht bei den Anfängerklausuren, gerade bei den Anfängerklausuren an der Uni in München, werden tausende Klausuren jedes Semester geschrieben. Und das ist ein relativ großer Aufwand, das alles zu koordinieren. Da braucht man ziemlich viele Leute, die das mit korrigieren. Das heißt, es gibt wahrscheinlich an der ganzen Uni München einen mittleren dreistelligen Bereich an Leuten, die korrigieren. Und da, das sind natürlich sehr viele Leute. Aber alle, die ich gefragt habe und die da mitgemacht haben, die wären auch in Frage gekommen, diese Klausur tatsächlich zu korrigieren. Ich selbst habe diese Klausur tatsächlich korrigiert, als sie geschrieben wurde. Mhm. Und ich habe diese Klausur mit sogenannten Bewertungseinheiten korrigiert. Das heißt, es gab Vorgaben dazu, für wie viel Punkte für jeden einzelnen Punkt in der Gliederung vergeben werden sollen. Mhm. Und das ist eben ein Versuch, der schon existiert, um die Bewertung vergleichbarer zu machen, um nachvollziehbarer zu machen, wieso jetzt eine gewisse Note vergeben wurde. Und dadurch sind meine eigenen Bewertungen, die ich jetzt für die Klausuren gegeben habe, vielleicht nicht unbedingt vergleichbar mit denen, die ich dann eingefordert habe von den Leuten, weil die ich in dem Experiment habe ich keine solchen Einschränkungen den Leuten an die Hand gegeben. Ich habe ihnen nur den Sachverhalt zur Verfügung gestellt, die Lösungsskizze und dann die 10 Bearbeitungen. Und dann ihnen gesagt, bitte korrigiert es so, wie ihr es sonst auch macht.
Und das ist auch ungefähr das, was man bei einer normalen Korrektur bekommt als Korrekturassistentin oder Assistent. Nicht? Man kriegt ein Sachverhalt und man kriegt eine Art von Lösungsskizze, aber in Deutschland anders als in Österreich, wo das dann zumeist noch etwas weiter ausgefächert wird, keine Vorschläge, wie viele Punkte man wofür bekommt, nicht als Student oder Studentin.
Ich würde sagen, als Grundsatz kann man sagen, dass es genauso ist. Ich höre aber auch vermehrt von Lehrstühlen, an denen das anders gemacht wird, an denen eben festere Vorgaben gemacht werden oder teilweise Vorbesprechungen von den Leuten, die das korrigieren, dass man sich darauf einigt, dass gewisse Sachen positiv oder negativ zu bewerten sind und dass da jedenfalls der Versuch einer Vereinheitlichung schon stattfindet. Ja, ob diese Versuche effektiv sind, das weiß man nicht so genau, weil es dazu bisher leider keine Zahlen gibt, aber es wird versucht.
Ja, ich war nicht klar genug in meinem Einwurf. Ich habe gemeint im Staatsexamen. Nicht? Im Staatsexamen kriegt man als Korrektor typischerweise eine Lösungsskizze und man kriegt einen Sachverhalt, aber keine Vorschläge, wie wichtig jetzt was ist. Und man kriegt auch ganz viele Hinweise, dass die Lösungsskizze nur unverbindlich ist und so weiter.
Ja. Ja. Da muss man auf Ebene des Staatsexamens eben gucken, dass es 16 verschiedene Bundesländer gibt und damit auch 16 verschiedene Landesjustizprüfungsämter. Es gibt 15, weil Berlin-Brandenburg ein gemeinsames hat. Aber in diesen 15 Prüfungsämtern werden die Lösungsskizzen nicht vereinheitlicht ausgegeben. Also zum Beispiel Bayern macht dann wie immer einen relativ eigenen Weg, weil Bayern nicht in dem gemeinsamen Prüfungsamtsbereich ist, wo Staatsexamensklausuren getauscht werden, im sogenannten Ringtausch. Und die eigentlichen Staatsexamenslösungen, die als Lösungsskizzen rausgegeben werden, die sind, da kann ich gar nicht viel zu sagen, weil die nicht rausgegeben werden. Also da muss man tatsächlich, nur wenn man gegen eine Staatsexamensklausur klagt, soweit ich weiß, kriegt man diese konkrete Lösungsskizze, die auch vom Prüfungsamt rausgegeben wurde, an die Hand gegeben. Aber freiwillig geben die das nicht raus. Mhm. Und natürlich gibt es auch veröffentlichte Staatsexamensklausuren mit Lösungsskizzen. Ich weiß aber nicht, ob das offizielle Lösungsskizzen sind oder ob die jemand anders geschrieben hat. Das heißt, da weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, inwieweit die Korrektorinnen und Korrektoren da an die Hand genommen werden. Ich habe kürzlich mit der Leiterin des Prüfungsamts in Bayern geredet und sie meinte, sie schreiben inzwischen sehr ausführliche Lösungsskizzen mit auch verschiedenen Abzweigungen. Und dann sagt man, wenn die Klausur an dem Punkt die Abzweigung in die Richtung nimmt, dann gibt es dafür quasi eine eigene Lösungsskizze, die noch mitgeliefert wird.
Also ich kann nur aus meiner Erfahrung aus Niedersachsen berichten. Das ist jetzt allerdings auch schon ein paar Jahre her. Ich weiß also nicht, ob sich das geändert hat. Als ich dort korrigiert habe, hat man, wenn man eine Klausur erstellt hat, eine recht umfangreiche Lösungsskizze mit erstellen müssen. Also es war sozusagen Teil des Pakets. Diese Lösungsskizze dann haben alle Korrektorinnen und Korrektoren bekommen, mit dem Hinweis, dass sie unverbindlich ist. Und in der Lösungsskizze stand hoffentlich die richtige Lösung drin, aber nicht wie gravierend oder wie wichtig oder wie bedeutsam irgendein Fehler oder ein bestimmter Anspruch und so weiter ist. Das oblag dann der individuellen Beurteilung der Korrektorin oder des Korrektors. Und die Lösungsskizze selbst war 20 Seiten lang, also 20 maschinenschriftliche Seiten lang, also viel, viel, viel länger als alles, was eine Studentin oder ein Student in 5 Stunden schreiben hätte können. Nicht? Und dadurch war es schon so, dass man hoffentlich eben, wie gesagt, eine gewisse Orientierung über die richtige Lösung hatte, aber sehr viel Spielraum in Bezug auf die Gewichtigkeit von Fehlern oder von Punkten, die eben kommen mussten oder nicht. So war das damals. Ja. Ich glaube nicht, dass es sich fundamental geändert hat. Das würde ich wissen, denke ich. Ja.
Ich habe da auch noch nichts zu gehört. Also ich finde, der Spielraum, den Sie gerade genannt haben, ist ein sehr wichtiger Punkt. Es gibt ja auch, also im Prüfungsrecht, im deutschen Prüfungsrecht, gibt es ja den Beurteilungsspielraum der Prüferinnen und Prüfer. Und der ist, ich finde, den könnte man auch verwaltungsrechtlich sehr viel genauer fassen. Und ich glaube auch, dass das ein möglicher Punkt ist, an dem man ansetzen könnte, um diese Objektivität besser zu gewährleisten. Also Korrigieren steht in den einschlägigen Gesetzen, das ist auch vom Bundesverwaltungsgericht gefordert, dass die Prüfung fair ist. Und je mehr Beurteilungsspielraum da existiert und je geringer die Objektivität gleichzeitig ist, desto eher kann man dann vielleicht auch zu dem Schluss kommen, dass da es Probleme mit der Fairness gibt, wenn eben die Arbeit, die man abgibt, nicht rein leistungsbezogen bewertet wird.
Ja, gut, also um das Setting nochmal zusammenzufassen in meinen Worten, das ist einerseits ähnlich wie bei einer Staatsexamensklausur, weil es eben keine fixen Vorgaben gibt in Ihrem Setting, wofür jetzt wie viele Punkte zu geben sind. Es ist insoweit in doppelter Hinsicht anders als beim Staatsexamen. Erstens, weil die Studierenden, die die Klausur geschrieben haben, in einem Anfangsstadium ihres Studiums sind. Und zweitens, weil die Korrektorinnen und Korrektoren zwar Uni-Prüfungen in einer Frühphase des Studiums korrigieren, aber regelmäßig nicht Staatsexamen, nicht? Das ist präzise. Gut.
Genau.
Jetzt, was kam denn raus?
Ja, also die Ergebnisse waren, ich habe von verschiedenen Leuten gehört, sie waren überhaupt nicht überrascht oder sie finden es sehr überraschend. Ja. Der durchschnittliche Unterschied zwischen der niedrigsten Note und der höchsten Note, die für dieselbe Klausur gegeben wurde, sind 6,47 Punkte. Das bedeutet, Es gibt ja die 19-Punkte-Skala im deutschen Bewertungssystem von 0 bis 18. Das heißt, wenn die niedrigste Punktzahl 5 für die Klausur war, war die höchste Punktzahl 11,5 im Durchschnitt. Mhm. Und das sind schon massive Abweichungen, also über ein Drittel der Notenskala. Und ich habe dann noch eine kleine Berechnung gemacht aufgrund von so einer idealisierten Durchschnittsklausur und da waren nur 40% der Klausuren oder 42 innerhalb von einem Punkt links oder rechts vom Durchschnitt der Klausur. Mhm. Das heißt, es ist auch nicht so, dass es dann, dass diese Punkte extreme Ausreißer wären, sondern es ist schon relativ breit gestreut in den Ergebnissen.
Gut, also ich nochmal jetzt, ich fasse es nochmal zusammen, weil es, glaube ich, recht schwierig ist, das zu verstehen, wenn man es das erste Mal hört. Also jede Klausur wurde mehrfach korrigiert, nämlich 15 oder 16 Mal. Jeder Korrektor, jede Korrektorin wurde aufgefordert, innerhalb des Spektrums von 0 bis 18 Punkten einen Wert zu geben, so wie wenn das halt ein Wert wäre, wenn das eine echte Klausur wäre, in einem Uni-Kontext. Und da stehen im deutschen System 0 bis inklusive 3 Punkte für nicht bestanden. Dann gibt es 4 bis 18, die unterschiedlich gut bewertet sind, dann aber nach oben hin natürlich immer besser werden. Wobei Werte ab 16 ausgesprochen selten sind oder gar nicht vorkommen, sodass also und Werte von 0 und 1 auch so gut wie nicht vorkommen. Also 0 kriegt man, wenn man gar nichts abgibt und 1 ist eine, also da gibt es eine große psychische Hürde bei den meisten Korrektorinnen und Korrektoren, einen Punkt zu vergeben. Also faktisch gibt es eine Skala, die von 2 bis 15 reicht oder vielleicht 16, also kann man jetzt sagen 14 Punkte. Und innerhalb dieser faktisch üblicherweise bestehenden Skala von 14 betrug die durchschnittliche Abweichung zwischen der niedrigsten und der höchsten Bewertung 6,5 Punkte. Und 6,5 Punkte sind 2 Notenstufen. Das bedeutet also, man bewegt sich zwischen mangelhaft, nehmen wir vielleicht ausreichend, also zwischen ausreichend, das wäre 4 bis 6 Punkte, und voll befriedigend. Und voll befriedigend ist so jenseits dieser magischen Grenze von 9 Punkten, bei der die meisten sagen, dass das ein sogenanntes Prädikatsexamen ist, von dem die meisten sagen, dass es eine, also zwar keine Voraussetzung, aber ein guter Einstieg ist, um eine interessante juristische Karriere zu machen. Das heißt also, 2 volle Notenstufen im Durchschnitt Abweichung. In dem von mir jetzt gerade gewählten Beispiel Abweichung zwischen, naja, du hast gerade bestanden und naja, du kannst eigentlich jeden Beruf ergreifen. Und das im Durchschnitt. Was waren die extremen Ausreißer?
Also die Klausur mit den größten Abweichungen hatte als niedrigste Note 4 und als höchste 14 Punkte.
Also das ist dann zwischen ausreichend und gut, also und gut ist etwas, was man so gut wie nicht erreicht.
Ja, also, also da war die unterste Note gerade so bestanden und die höchste Note war absolut genial. Und also nur kurz nochmal zur Einordnung, Noten von 13 Punkten aufwärts erreichen 0,2%.
Und ja, also wenn man so, man könnte noch weiter vergröbern und sagen, eigentlich endet die Skala bei 12, weil alles darüber ist exotisch, nicht exotischer Sonderfall.
Ja. Ja, tatsächlich, die Noten, also ab 11,5 bis 18 werden in unter 4% der Fälle vergeben. Ja. Das heißt, es ist eigentlich ein sehr großer Notenbereich, der sehr selten vergeben wird. Man fragt sich sowieso, wie man diese Bewertungsskala rechtfertigen kann, gerade auch im Bereich 0 bis 3 Punkten. Also wenn jemand durchgefallen ist, dann was soll das, dass man der Person nochmal sagt, dass sie besonders schlecht oder gerade so durchgefallen ist? Das kann man bestimmt irgendwo auch verargumentieren, nur ob es jetzt 0, 1 oder 2 sind, dann das macht vielleicht dann maximal noch psychisch für die Person, die das geschrieben hat, einen Unterschied.
Ja, manchmal kann das aber eine Rolle spielen, wenn irgendwelche Gesamtpunktezahlen erreicht werden müssen, um das Examen zu bestehen. Nicht? Und dann kann, also ich habe schon Fälle erlebt, wo jemand um 3 Punkte statt 2 Punkten gestritten hat, weil das kritisch war in einer Gesamtpunkterechnung. Und auch übrigens auch ein psychologischer Faktor, warum Korrektorinnen ungern 3 Punkte geben, weil man bei 3 Punkten dann eher provoziert, dass jemand zu streiten beginnt, um auf die 4 zu kommen. Ja. Ja, deswegen gibt man lieber 2 als 3. Ja, 3. Also da gibt es schon ein paar Gründe. Nicht alle davon sind allerdings jetzt studierendenorientiert, glaube ich, nicht, oder studierendenfreundlich,
ja,
warum es diese Skala gibt. Gut, jetzt gibt es noch einen wichtigen Unterschied in Ihrem Setting im Vergleich zum Staatsexamen, nämlich dass bei Ihnen ja jede Korrektorin und jeder Korrektor individuell mit null Vorwissen begonnen hat, abgesehen von dieser kleinen Lösungsskizze, die Sie hatten. Das heißt, es gab kein Wissen über andere Korrekturen. Ne?
Genau.
Im Staatsexamen ja regelmäßig der Zweitkorrektor oder die Zweitkorrektorin die Korrektur des Erstkorrektors, der Erstkorrektorin kennt. Ne?
Genau,
und das einen Ankereffekt erzeugt, unbewusst und bewusst einen Ankereffekt, sodass wahrscheinlich unter Staatsexamensbedingungen dieser Spread nicht gleich groß ist wie bei Ihnen. Ne?
Ja, genau. Also ich glaube, es gibt Anlass zur Hoffnung, dass man aus verschiedenen Gründen beim Staatsexamen optimistisch sein kann, dass es nicht so aussehen wird. Zum einen, wie Sie gesagt haben, die offene Zweitkorrektur sorgt dafür, dass die Zweitkorrekturen, die gemacht werden, eben auch wenn die Leute dann häufig sagen, ja, ich gucke mir die Note des Erstkorrektors vorher nicht an, bevor ich meine Korrektur anfertige. Ich weiß nicht, ob das ein wirklich verlässliches System ist. Aber abgesehen von der Zweitkorrektur gibt es auch auf Ebene des Staatsexamens Vorbesprechungen mit den Korrektorinnen und Korrektoren. Dann hoffe ich, dass die Leute sich da das gewissenhaft machen und sich da erstmal einen Erwartungshorizont anlesen, bevor sie überhaupt die Klausuren bewerten. Und dann auch am Ende nochmal drüber gehen und dann in den Prüfungsgesetzen heißt es, das ist eine Prüfung mit Wettbewerbscharakter. Und das bedeutet, man schreibt nicht gegen die Klausur, sondern man schreibt gegen die anderen Leute, die auch diese Klausur schreiben. Und eigentlich würde das bedeuten, dass wenn man einen gewissen Satz an Klausuren korrigiert hat, man hinterher nochmal durchgehen sollte und alle im Verhältnis zueinander bewerten sollte. Dass man, wenn man zum Beispiel beim ersten Durchgang eine Klausur mit 9 Punkten bewertet, am Ende aber feststellt, dass das mit Abstand die beste Klausur aus dem Stapel war, dass man dann insgesamt das nochmal ein bisschen hochzieht. Das wird in anderen Fächern und auch anderen Ländern unter dem Stichwort Grading on the Curve gemacht. Also, dass man sagt, man hat eine gewisse Prozentzahl an Durchfallern oder an so und so vielen Notenstufen, die man erreichen will. Und dann zieht man am Ende das gesamte Notenspektrum in den Bereich, den man ihn haben will, prozentual. Das wird in Jura nicht gemacht, gar nicht, soweit ich weiß. Ich glaube, es wäre vielleicht auch sinnvoll, darüber nachzudenken, weil man eben, also wenn in der Klausur 80% durchfallen, was vorkommt, dann würde ich sagen, liegt das ja nicht daran, dass die Leute, die das geschrieben haben, nicht gut genug sind, sondern ist halt ein Problem mit der Klausur. Aber sowas zum Beispiel wird, ich glaube, dass auf Staatsexamensebene die Leute, die das korrigieren, auch da hoffentlich ein bisschen gewissenhafter dran gehen und sowas mit in Betracht ziehen. Und außerdem haben die eine größere Korrekturerfahrung und haben häufig dann eben in dem Fach, was sie korrigieren, sehr viel Fachwissen und können das vielleicht auch gut einschätzen. Aber alles, was ich jetzt hier sage, sind Mutmaßungen. Ich weiß es nicht. Und das ist auch eine Sache, die ich gerne weiter untersuchen würde, nämlich inwieweit die Ergebnisse auf Staatsexamensniveau auseinanderfallen.
Ja, wobei man ja glauben würde, dass man das vielleicht gar nicht untersuchen muss, weil das längst untersucht wäre. Ist es das?
Also mich hat es sehr gewundert, dass ich in der Recherche für den Aufsatz nicht finden konnte, dass das schon mal gemacht wurde. Ich habe das nur anekdotisch zugetragen bekommen von Repetitorien, von verschiedenen Prüfungsämtern, gerade während Corona, dass mal dieselbe Klausur an verschiedene Leute rausgegeben wurde und dass es da auch zu großen Abweichungen kam. Also ich habe jetzt, das ist alles anekdotisch, also ich kann ja auch nichts Konkretes nennen. Ich habe nur von einem Prüfungsamt gehört, dass sie das mal mit einer Klausur gemacht haben im öffentlichen Recht und dass da Unterschiede von 3 bis 13 rausgekommen sind. Also es wäre ja vergleichbar mit meinen Ergebnissen. Nur, das ist alles jetzt noch unklar. Das müsste man genauer untersuchen. Das ist auch aus meiner Sicht mit der genaueren Benennung der Prüfungsziele das Wichtigste, was als nächstes gemacht werden sollte.
Gut, das sind jetzt ein paar sehr interessante Fragen, die sich, glaube ich, daraus ergeben. Die erste ist mal, warum haben Sie das überhaupt gemacht? Ja? Und mit welchen Mitteln haben Sie das gemacht? Wie kommt man auf das? Ja, das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, wenn das, was Sie sagen, auch auf das Staatsexamen zutreffen würde, dann hätte das natürlich Konsequenzen auch im Hinblick auf die Objektivität und letztlich damit auf die Validität der Prüfung. Bekanntlich gibt es ja diverse Versuche, Prüfungsergebnisse individuell oder kollektiv auch rechtlich zu bekämpfen. Also ergibt sich aus dem Mangel an Daten irgendein Angriffspunkt, um die Prüfung insgesamt als individuell Betroffener angreifen zu können? Das ist vielleicht eine Frage, die bin nicht sicher, ob man die jetzt so einfach so schnell beantworten kann, aber ich versuche es mal einfach. Und die dritte Frage, die ist, glaube ich, einfach zu beantworten, hat sich irgendjemand bei Ihnen gemeldet und hat Ihnen angeboten, dass man das jetzt doch auch mit Staatsexamensnoten machen könnte und Staatsexamensklausuren?
Also zu der dritten Frage. Ja, es haben sich Leute bei mir gemeldet und ich habe da jetzt auch die Möglichkeit, da weiterzumachen und ich werde das auch weitermachen. Mhm. Und da möchte ich jetzt aber noch nicht so viel drüber reden, weil das ist jetzt alles noch in Planung. Ja. Dann zu der ersten Frage, wie ich dazu gekommen bin. Dadurch, dass ich die Informatik noch gemacht habe und die Linguistik, hatte ich schon so ein bisschen Erfahrungs- und Berührungspunkte mit der Statistik gemacht und habe dann über meine Arbeit für das Verwaltungsrechtstutorium, wo ich die Klausur hergenommen habe, die Möglichkeit gehabt und die Chance gesehen, sowas durchzuführen. Außerdem kenne ich an der Uni München genug Leute, um dass ich da wusste, ich kann auch ohne Forschungsgelder und relativ niedrigschwellig das Experiment durchführen in einer Art und Weise, die aber trotzdem halbwegs Hand und Fuß hat. Mhm. Und idealerweise hätte ich natürlich gerne noch 100 Leute mehr als Korrektoren gehabt, aber da gab es dann eine Ressourcengrenze. Und dadurch dachte ich mir, es gibt diese Binsenweisheit im Jurastudium und ich, wenn ich die Möglichkeit habe, das zu untersuchen, dann ist das eine geniale Chance. Und zu der zweiten Frage, die Sie gestellt haben, was für Auswirkungen hat das auf die Angreifbarkeit von individuellen Klausurergebnissen? Da wäre ich im Moment sehr vorsichtig. Also dadurch, dass meine Ergebnisse ausschließlich Anfängerklausuren betreffen, würde ich sagen, ist erstmal die Verallgemeinerbarkeit aufs Examen noch nicht gegeben. Da warne ich auch davor, dass man das vorschnell macht. Auf der anderen Seite, wenn es im Staatsexamen so wäre, dann weiß ich auch nicht, ob das wirklich zu einer individuellen Anfechtbarkeit führen würde. Dann gäbe es mit dem gesamten Prüfungssystem ein Problem mit der Chancengleichheit. In dem Sinne, dass das bedeuten würde, dass die Note, die man kriegt, nur zu einem gewissen Grad leistungsbezogen ist. Und man, selbst wenn meine Ergebnisse 1:1 auf Staatsexamenslevel so gelten würden, dann würde das nicht bedeuten, dass das Staatsexamen nicht leistungsbezogen wäre. Es gibt nämlich klare Daten dazu, dass die Staatsexamensnote mit der Lernzeit und Lernintensität korrelieren. Da gibt es zum Beispiel die Jura-Stress-Studie von der Uni Regensburg, die hat das ziemlich klar gezeigt. Leute, die mehr lernen, kriegen eine höhere Note im Staatsexamen. Das bedeutet, da gibt es einen Leistungszusammenhang. Ich glaube aber, dass dieser Leistungszusammenhang, wenn diese Daten 1:1 so aufs Staatsexamen transferierbar wären, dazu führt, dass es eine gewisse Skala gibt, die man als so ein gewisses Leistungspotenzial, was man selbst hat. Wenn man das Studieren anfängt, dann ist das Leistungspotenzial vielleicht 0-3 Punkte, also alles durchgefallen. Und dann lernt man viel und dann ist es irgendwann 0-6 Punkte. Und diese Spannweite von 6 Punkte, die kann man aus eigener Leistung nicht reduzieren. Man kann aber diese Spannweite von 6 Punkte in der Bewertungsskala nach oben schieben, dass man, wenn man sehr, sehr, sehr viel lernt, vielleicht irgendwann ein Leistungsspektrum von 10-16 Punkte hat. Aber wie gesagt, reduzieren kann man das nicht. Mhm. Und wenn man jetzt das angreifen wollen würde, dann wäre das nicht eine Sache, wo individuell da eine Fehlleistung oder eine Fehlbewertung stattgefunden hätte, sondern es wäre ein systemisches Problem. Es wäre ein Problem mit dem Bewertungssystem an sich. Und ich weiß nicht, ob man individuell eine Neubewertung vornehmen kann, wenn man sagt, das System ist fehlerhaft. Ich möchte aber in dem System wieder neu bewertet werden.
Aber das System, ich möchte dazu doch eine Grafik jetzt zeigen, das System, zumindest in Ihrem Fall, sieht so aus. Ne?
Genau, also wir sehen hier jetzt die auf der X-Achse die verschiedenen Klausuren. Jede von diesen Boxen in der Nord-Süd-Ausrichtung ist eine Klausur. Und die zum Beispiel, wenn wir uns B12 angucken, das ist B steht für Bearbeitung, also Klausurbearbeitung 12, die hat jetzt Noten zwischen unten 3 Punkte und oben 11 Punkte bekommen. Also eine Person hat diese Klausur sogar durchfallen lassen, eine Person hat sie extrem gut bewertet und dann Durchschnitt, was ist das, bei ungefähr 9 Punkten. Da sieht man eben schön, wie jede Klausur eine Spannbreite hat und die Spannbreiten bei den Klausuren, die klar durchgefallen sind, die sind ein bisschen kleiner und die Spannbreiten bei den Klausuren, die größer sind, da sieht man zum Beispiel B5, ist die größte Spannweite von 4-14 Punkten. Da sieht man tendenziell, da bräuchte man aber auch mehr Daten, um das klar zu sagen, steigt die Spannbreite von Ergebnissen, je besser die Klausur ist.
Genau, und also wenn ich jetzt B5 geschrieben hätte, nicht, dann wäre, oder nehmen wir besser vielleicht B12, nicht, dann hätte ich und ich Pech gehabt hätte und diesen Korrektor hier unten gehabt hätte, dann wäre ich durchgefallen. Und wenn ich Glück gehabt hätte und diesen Korrektor oder diese Korrektorin da oben gehabt hätte, dann hätte ich mit 11 Punkten bestanden. Also dieses Spektrum ist noch größer als das von Ihnen vorher skizzierte Sechs-Punkte-Spektrum, nicht? Ja. Und wenn sich das jetzt so bewahrheiten würde, auch für Staatsexamen, dann stimme ich Ihnen zu, dass es wahrscheinlich immer noch eine Frage wäre, ob das einen individuellen Anspruch erzeugt. Aber davon unabhängig wäre es zumindest mal ein relativ ernsthaftes Indiz, dass die Objektivität so wenig garantiert ist, dass man sogar durchfallen kann, obwohl die Mehrzahl und der Durchschnitt und die Extremwerte nach oben was ganz anderes indizieren würden und daher diese Prüfungsmethode nicht geeignet ist. Ne?
Ja.
Oder willkürlich ist.
Um noch dem muss man dann ins Auge sehen. Das ist, stimme ich Ihnen zu, ist vollkommen richtig. Dann ist aber die Frage, was macht man? Also oft, wenn man jetzt sehr zynisch daran gehen würde, könnte man sagen, diese Willkür hat auch Vorteile, weil das dazu führt, dass Leute, die im Notenspektrum bestanden bis 9 Punkte, auch extrem gute Juristinnen und Juristen sein können und sind. Und dass auch die, man kann auch behaupten, dass diese Willkür ein essentieller Teil der juristischen Ausbildung ist, dass man eben merkt, es gibt kein richtig und falsch und dass man damit klarkommen muss, dass eben es nicht alles 100% leistungsbezogen ist, sondern es gibt so einen Spielraum. Ich glaube, ich halte das beides für keine guten Argumente, sondern dann muss man sich überlegen, was macht man. Und aktuell würde ich sagen, gibt es keine klaren Ansätze, von denen man wirklich beweisbar behaupten kann, dass die diese Objektivität besser machen. Dazu muss man mehr Untersuchungen machen. Genau so ähnliche Untersuchungen, wie ich es jetzt gemacht habe, muss man so ein Experiment nochmal durchführen mit sowas wie Bewertungseinheiten oder mit sowas wie verdeckten Zweitkorrekturen, um zu gucken, ob das, was der Effekt von verdeckten Zweitkorrekturen ist. Oder dann die Reihenfolge des Stapels variieren und zu gucken, was für einen Effekt hat eigentlich der Punkt, ob man zum Beispiel direkt nach einer sehr guten Klausur korrigiert wird. Wenn jetzt meine Klausur so im mittelmäßigen Spektrum ist, die Klausur vor mir aber 16 Punkte bekommen hat, kriege ich dann deswegen im Kontrast eher eine etwas höhere oder eher eine etwas niedrigere Note. Das sind alles Sachen, die man noch weiter untersuchen muss, um sich dann irgendwie ein cleveres Korrektursystem zu überlegen, wenn man bei diesem aufsatzbasierten Prüfungssystem bleiben möchte und auch bei diesem Staatsexamensystem, was wir haben. Da gibt es dann in der Möglichkeiten sehr große Bandbreiten von wir machen sehr kleine Eingriffe bis hin zu wir machen Sachen, die tatsächlich den Namen Reform verdienen. Da kommt man dann schnell in den politischen Bereich, wo man aus meiner Sicht mehr Daten bräuchte.
Ja, also natürlich kommt man in den politischen Bereich, aber das ist ja rechtspolitisch interessant, die Frage, nicht wie Menschen ausgebildet werden. Aber man kann natürlich auch innerhalb des Systems auch noch könnte versuchen, mehr an Anführungszeichen Objektivierung einzuführen. Ich will dazu auch noch eine Grafik zeigen, die finde ich nämlich auch ausgesprochen interessant. Ja. Das ist jetzt eine Grafik, ja, vielleicht erklären Sie es und dann sage ich meine Interpretation. Ja. Was sieht man hier?
Wir sehen hier die Spannbreiten der verschiedenen Korrektorinnen und Korrektoren. Auf der X-Achse haben wir jetzt nicht mehr die Klausuren, sondern Einzelpersonen, die korrigiert haben. Zum Beispiel ganz links ist die Person, die im Durchschnitt die niedrigsten Noten gegeben hat, Korrektor U. Und ganz rechts ist Korrektor G, der die besten Noten gegeben hat. Und wir sehen hier, es gibt Verschiebungen darin, dass manche Leute tendenziell insgesamt niedrigere Noten geben als andere. Wir haben aber einen sehr großen Bereich in der Mitte, die sehr ähnliche Durchschnitte haben, die aber trotzdem sehr große Spannbreiten haben. Zum Beispiel R oder D haben sehr ähnliche Durchschnitte, haben aber trotzdem manche Klausuren extrem gut und manche Klausuren extrem gering bewertet. Und man kann jetzt auch nicht sagen, dass diese Unterschiede, die ich herausgefunden habe, von Einzelpersonen kommen. Also es ist nicht so, dass immer eine Person die niedrigste und immer eine Person die höchste Note gegeben hat, sondern es ist durchmischt. Mal hat eine Person die höchste und gleichzeitig auch bei einer anderen die niedrigste Note gegeben. Das heißt, es ist nicht korrektorenabhängig.
Ja, aber was hier korrektorenabhängig ist, ist mal das Spektrum, nicht? Also zum Beispiel U, der ja ganz links steht, der hat überhaupt keine einzige Klausur mit einer besseren Note als befriedigend bewertet. Ja. Also da ist niemand voll befriedigend oder gut oder sehr gut. Ja. Und rechts haben wir ganz...
Bei U gibt es diesen kleinen Diamanten ganz oben.
Das ist ein Ausreißer, ein statistischer Ausreißer, richtig, ja, den genau. Habe ich übersehen. Also er hat einen Ausreißer mit 13, aber sonst niemand mit voll befriedigend oder...
Genau.
Oder besser, der P, der daneben steht, der hat kein Vollbefriedigend und keinen Ausreißer. Ja? Also bei P korrigiert worden zu sein, bedeutet, man ist bestenfalls befriedigend. Ja? Und rechts haben wir Leute, da ist überhaupt niemand durchgefallen bei G. Ne? Da hat der schlechteste 4 und das geht hinauf bis 17, was also utopisch gut ist. Ja.
Also N, T und G haben niemanden durchfallen lassen.
Ja, es gibt ein paar. Ne? Also und auch das ist wieder jetzt etwas, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt offensichtlich recht glücksabhängig. Nicht, ob ich bei jemand bin, der halt sagt, vollbefriedigend bin nur ich und gut sind nur Leute, die habilitiert sind. Ja? Oder ob ich jemand habe, der sagt, also hier kommen mal alle durch, denn das ist ja eine AnfängerInnen-Klausur. Ja?
Ja.
Und auch das ließe sich jetzt, ohne dass man das System komplett verändern würde, schon stärker harmonisieren, zum Beispiel, indem man den Menschen eben ein Maximalspektrum zur Verfügung stellt oder ihnen sagt, dass sie unbedingt das Spektrum ausfüllen müssen oder. Also da fallen einem schon ein paar Dinge ein. Nichts davon gibt es derzeit, nicht?
Ja, ich glaube, da gibt es zwei Hauptansatzpunkte. Und das eine ist eine Vereinheitlichung auf der rechtlichen Ebene, Bewertungsebene. Mhm. Und das andere ist eine Vereinheitlichung auf der nicht rechtlichen Bewertungsebene. Und die meisten Ansätze, die ich bisher gehört habe, spezifizieren sich auf die rechtliche Ebene, dass man zum Beispiel sagt, wenn irgendwie bei diesem Punkt das Schlagwort genannt wird, dann bedeutet das, dass man mindestens x Punkte dazu bekommt. Also dass man quasi dieses Bewertungseinheitensystem, dass man für jede Stichpunkt in der Klausur Punkte sammelt. Ich finde die nicht rechtliche Seite der Bewertung mindestens genauso wichtig für die Objektivität. Denn ich glaube, dass wir als Juristinnen und Juristen in der Bewertung viel mehr die rechtliche Seite auf dem Schirm haben, aber uns unsere eigenen Biases gar nicht so wirklich bewusst sind. Und auf der nicht rechtlichen Ebene sehe ich zum Beispiel Sachen wie Position im Stapel, worüber ich eben schon geredet habe. Mhm. Dann aber auch Handschrift. Ist das eine schöne Handschrift oder nicht? Und auch so Sachen wie, zu welcher Uhrzeit korrigiere ich das? Aber auch ganz wichtig, Rechtschreibung. Ich habe auch bei Klausuren große Unterschiede in der Rechtschreibung wahrgenommen. Und bei manchen Leuten bedeutet das, diese Klausur kommt über 5 Punkte nicht mehr hinaus. Und manche Leute ignorieren das komplett und sagen, das ist mir egal, wie gut die Rechtschreibung ist. Und da gibt es auch auf der rein formalen Ebene oder zum Beispiel werden in der Klausur viele Absätze gemacht oder ist das alles in einer Textwand aneinander geklebt? Und das sind alles Sachen, die mich als Person, die ich korrigiere, natürlich auch beeinflussen. Und es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir untersuchen, was das für einen Unterschied macht und dass wir uns dann im Kollektiv als Zunft hinsetzen und sagen, Rechtschreibung darf maximal so und so viele Punkte abziehen oder das Format darf maximal so und so viele Punkte abziehen, wenn der Inhalt stimmt. Und das wäre, ich glaube, auf dieser nicht rechtlichen Ebene kann man sehr einfach und sehr schnell eine Vereinheitlichung schaffen, die hoffentlich zu einer Verringerung der Objektivität führt.
Erhöhung der Objektivität führt. Aber bei manchen dieser Punkte, die Sie jetzt angesprochen haben, würde ich vermuten, dass es auch innerhalb der Zunft überhaupt gar keine Einigkeit gibt, nicht? Also ob jetzt, ob es zum juristischen Beruf dazugehört, richtig rechtschreiben zu können, Klammer auf, oder ob das sozial benachteiligte, nicht muttersprachliche, Leserechtschreibschwächen Betroffene unsachlich benachteiligt, ist eine Frage, wo Sie wahrscheinlich, also jedenfalls keine einheitliche, wahrscheinlich gar nicht so sehr eine deutliche Mehrheitsantwort kriegen. Ja. Während das bei anderen Dingen, wie zum Beispiel, dass die Handschrift keine Rolle spielen sollte, trivialer wäre und vermutlich auch einfacher zu lösen, indem man einfach endlich anfängt, dort das einzuführen, was überall sonst vor 40 Jahren eingeführt wurde, nämlich, dass man halt auf Computern schreibt, statt mit der Hand. Ja.
Das kommt jetzt auch glücklicherweise gerade. Also
ja, ich weiß, 40 Jahre zu spät.
Nicht?
Und, und auch nur, also mal sehen, was da jetzt kommt und wann.
Und auch da gibt es schon Unterschiede. Zum Beispiel in Berlin gibt es in dem Schreibprogramm, was er benutzt wird, ein Rechtschreibüberprüfungssystem.
Ja.
Und in Bayern und Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz zum Beispiel gibt es das nicht.
Ja.
Das heißt, auch wie Sie gerade sagten, da gibt es Uneinigkeit in der Beantwortung, wie schwer die Rechtschreibung zu gewichten ist. Mhm. Und wenn man da jetzt zum Beispiel die Justizministerkonferenz da eine Richtlinie rausgeben würde und sagen würde, wir als Justizministerkonferenz sehen die formalen Aspekte in der Klausurbewertung so und so, dann wäre das wahrscheinlich die hilfreichste Sache. Ob das kommen wird, ist die eine Sache. Und dann kommen wir wieder zu dem Beurteilungsspielraum, der eben schon mal angeklungen ist. Denn genauso wie Richterinnen und Richter, die bekanntlich unabhängig sind, könnten Korrektoren auch dann behaupten, ich bin doch in meiner Arbeit als Korrektor unabhängig und wie schwer ich das jetzt gewichte, das ist meine Sache. Und dann kommen wir auch wieder zu einem wichtigen Punkt aus Sicht der Prüfungsämter, dass es eine Ressourcenfrage ist, wie viele und wie gute Korrektoren und Korrektoren sie finden. Die Bezahlung für die Leute, die das korrigieren im Examen, ist sehr gering. Also in Bayern kriegt man aktuell noch 16,54 Euro für eine fünfstündige Examensklausur. Das sind dann im Strafrecht 30 bis 40 handgeschriebene Seiten, die immer noch handschriftlich sind, meistens nicht so super leserlich. Und dann muss man zu einer Vorbesprechung gehen, dann kriegt man in Bayern einen Stapel von 40 bis 60 Klausuren, wenn man korrigiert. Das ist in anderen Bundesländern anders. In Sachsen-Anhalt, Thüringen ist das zum Beispiel eher 10 bis 15 Klausuren. Aber in Bayern hat man 40 bis 60 Klausuren, die jeweils 30 bis 40 Seiten lang sind. Da muss man zu einer Vorbesprechung, da muss man sich einen Erwartungshorizont anlesen, dann alle Klausuren durchgehen und bewerten und hinterher nochmal durchgucken, ob man das irgendwie anpassen möchte. Da arbeitet man dann effektiv unter Mindestlohn. Und das heißt, die Incentivierung, wie man Leute dazu kriegt, zu korrigieren, wenn man ihnen dann noch sagt, ihr müsst es übrigens hier nur Dienst nach Vorschrift machen und euer kreativer Input bei der Bewertung ist sehr stark reduziert, da muss man sich dann eben auch auf Ebene der Incentivierung, wie man Leute dazu kriegt, das zu korrigieren, die Frage stellen, ob man das anpassen muss und wie das gut wäre, das anzupassen.
Ja, oder man tut halt nichts, so wie man derzeit die letzten Jahrzehnte vielleicht da nicht wahnsinnig viel gemacht hat und dann regelt das auch der Markt, indem es einfach weniger Staatsexamenstudierende gibt als früher und irgendwann mal vielleicht auch keine mehr, weil das System offensichtlich Schwächen hat, ohne dass das zu irgendeiner Änderung geführt hätte bisher, nicht? Gut, was mich zu der Frage führt, ob sich bei Ihnen, da sind wir vorher ein bisschen falsch abgebogen oder anders abgebogen, als ich erwartet hatte, ob sich bei Ihnen ein Prüfungsamt gemeldet hat oder ein Prüfer, eine Prüferin und versucht hat, mit Ihnen Schlussfolgerungen zu entwickeln, jenseits dessen, was man auch noch alles untersuchen kann.
Prüfungsämter nein, Prüfer ja.
Okay, da, Hochschulen, Unis, irgendjemand, der das weiter untersuchen möchte?
Ja,
das
genau.
Das ist ja unmittelbar anwendbar, nicht? Also an den Unis findet das ja statt, was sie untersucht haben.
Genau, ja. Also es gibt da in dem rechtsdidaktischen Forschungsbereich gibt es schon einige Leute, die sich intensiv mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen. Und da hat sich jetzt ein Herr von der Uni Saarland bei mir gemeldet zum Beispiel, mit dem bin ich im Gespräch.
Aber das sind die Falschen. Also ich kenne den Kollegen sicher oder auch nicht, ist egal, aber das ist jemand, der daran ein wissenschaftliches Interesse hat. Ich meine, genau, Prüfungsämter, Studiendekaninnen, solche Leute, also die dann Impact haben auf konkrete Prüfungsgestaltungen.
Nein, niemand. Also da ist noch gewisse... gewisser Skeptizismus, aber auch das Examen ist ja sehr etabliert. Das ist gibt es in der Notengebungsform, wie wir es jetzt machen, seit Ende der 70er. Und das ist das hat auch wenn es jetzt, sagen wir mal, wieder mit dem unter dem Kaviat, dass man erstmal das noch erforschen muss, ob es auf Examenslevel genauso ist, wenn man das annimmt, dass es auch mangelnde Objektivität auf Staatsexamenslevel gibt, dann wäre immer noch die Frage, ob man das sofort ändern müsste oder ob nicht dass es bekannt und bewährt ist, an sich einen Wert hat. Sagen wir mal, wir würden die Notenskala reduzieren auf irgendwie 4 Bereiche oder wir würden die Klausur ändern in ein Multiple-Choice-Verfahren. Da gäbe es erstens große Übergangskosten, weil die Leute, die das, also die Klausuren müssten umgeschrieben werden, die Leute, die das korrigieren, müssten das neu handhaben und der Arbeitsmarkt würde da wahrscheinlich also es ist wieder Mutmaßung, ich glaube, der Arbeitsmarkt würde da relativ kritisch darauf reagieren. Weil wenn jetzt seit 200 Jahren Juristen in Deutschland so ausgebildet werden und bewertet werden und dann plötzlich ein anderes Bewertungssystem mit einer anderen Skala kommt, dann würde das Staatsexamen dahingehend entwerten, dass das Arbeitgeber selbst nochmal eine Auswahl treffen müssen. Also klar, es gibt irgendeine Form von besten Auslese muss es geben. Würde ich sagen, für Juristen. Das heißt, es wird auch egal wie sich das Prüfungssystem ändert, es wird Leute geben, die mit diesem Prüfungssystem als Spiel gut klargekommen sind und Leute, die nicht so gut damit klargekommen sind. Und dann wird das für Arbeitgeber eine Indizwirkung haben, aber ob das so verlässlich gehandhabt wird wie das Examen bisher, wieder ob das gut ist, ist eine andere Frage, aber aktuell hat das Examen einen großen Wert aus Arbeitgeberperspektive. Und ich glaube, wenn man das ändern würde, dann muss man sehr viele Leute da mitnehmen, bevor das wirklich gut funktioniert.
Dann stimme ich Ihnen zu. Nicht? Man müsste viele Leute mitnehmen, das ist wahrscheinlich das Minimum, auf das sich alle einigen werden. Ja? Ob das System jetzt so einen großen Wert hat, ist allerdings auch, glaube ich, durchaus umstritten. Erst recht, wenn es dazu geeignet ist, die Zahl derer, die überhaupt zu studieren beginnen und zu diesem Examen hinzugehen, abnimmt in einem komplizierter werdenden Arbeitsmarkt. Nicht? Und diesen Effekt, glaube ich, kann man auch empirisch beobachten. Nicht? Zumindest schreiben jede Menge Leute drüber oder reden darüber, dass eben die Zahl derer, die sich durch dieses Staatsexamensystem bewegen wollen, eher rückläufig ist. Ne? Und das hat schon auch Auswirkungen dann auf den Markt. Ja.
Genau, ja. Ja, es gibt ja die Reformbeschreibungen aktuell, zum Beispiel das Hamburger Protokoll.
Das habe ich letzte Woche gesprochen. Also da gibt es von letzte Woche einen Podcast mit Herrn Grünberger, dem Präsidenten der Bucerius Law School dazu. Genau.
Ja, es ist sehr interessant, ob das jetzt direkte Auswirkungen auf die Zahl der Studienanfänger hat, muss man gucken. Also ich glaube, dass sich Leute für ein Studium entscheiden oder nicht, ist eine Vielzahl von Eindrücken, die sie in der Schule, von ihrer Familie und sonst was bekommen haben. Mhm. Und eine Anpassung in den Feinheiten des Studiums, ob das wirklich zum Anstieg der Studienanfänger führt, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, dass
Ja, ich finde, das ist keine Feinheit, ja. Wenn man so ein Brimborium errichtet, wie die deutschen Juristinnen und Juristen das tun, rund um das Staatsexamen, und um diese Prüfung. Und wenn man die Selektivität dieser Prüfung dann für die Optionen danach ansieht, dann ist das ein zentraler Identifikationsbestandteil für jeden, der da durchgegangen ist. Ja? Also es ist nicht so und einfach ein Detail.
Genau daran hängt es, glaube ich. Ich glaube, das ist ein Identifikationsmerkmal für die, die da schon durchgegangen sind.
Genau.
Und für die, die davor, also wenn mir jetzt im ersten Semester jemand gesagt hätte, was es bedeutet, ein Staatsexamen zu schreiben, dann hätte ich mir das angehört, gedacht so, ja, klingt relativ anstrengend, aber ich bin ja jetzt schon drin. Mhm. Und einer Person mit 17 oder 18, wenn die Studienentscheidung ansteht, das zu erklären, dass es sich jetzt geändert hat und jetzt viel besser ist, ob das dann das Ausschlaggebende ist oder ob irgendwie die Prüfungsmodalität dazu führt, dass eine Person sich für ein Studium entscheidet. Da ist, glaube ich, das
man auch empirisch untersuchen.
Könnte man machen. Das ist generell sind da, glaube ich, mehr Untersuchungen immer besser.
Das steht ja am Ende, nicht? Sie schreiben ja am Ende, um all diese Fragen, die wir jetzt ein bisschen auch aufgeworfen haben, die sich aus der Studie ergeben, zu beantworten. Muntern Sie, ich zitiere jetzt wörtlich, auch andere Juristinnen und Juristen, sich vielfältiger auch empirischer Forschungsmethoden zu bedienen und damit gemeinsam einen Beitrag zur Verbesserung des juristischen Prüfungssystems zu leisten. Zitat Ende. Das ist sehr herzerwärmend, wenn Sie mir dieses Wort erlauben hier. Aber ist es nicht auch ein bisschen naiv, und zwar gleich in doppelter Richtung? Erstens, weil Juristinnen und Juristen typischerweise empirisch eher mangelhaft ausgebildet sind, anders als Sie. Und zweitens, weil Juristinnen und Juristen typischerweise was anderes zu tun haben, nämlich dieses System zu überleben und nicht dann auch noch irgendwie zu dessen Besserwerdung beizutragen, wenn sie es denn überstanden haben. Also was würden Sie antworten, wenn man ihnen vorwürfe, das wäre naiv?
Es ist immer so lange naiv, bis es dann genug Leute machen. Ist es passiert. Und ich glaube, dass es da gerade einen Trend hinzu gibt, zu mehr empirischer Forschung. Mhm. Also ich glaube auch, dass die juristische Ausbildung ist aktuell sehr wenig empirisch, jedenfalls in Deutschland. Da kann ich das sicher sagen. Und ich glaube auch, dass dass es okay ist. Weil die Aufgabe von Juristinnen und Juristen ist jetzt nicht viel Statistik. Ich glaube, schreibe ich auch in meiner Doktorarbeit, ich fände es wichtig, wenn da die empirische nicht Forschung unbedingt, sondern Ausbildung stärker werden würde. Ich glaube, das würde die Rechtsstaatlichkeit in Deutschland fördern, wenn sich deutsche Juristen mit Zahlen mehr besser auskennen würden. Aber ich glaube, dass es von jetzt langsam von alleine kommt, mit einem Tick mehr Mut zur Interdisziplinarität. Und ich glaube, dass dieser Skeptizismus vor Reform auch daher kommt, dass die Leute, die an den relevanten Punkten sitzen, um wirklich Reform anstoßen zu können, häufig die Gewinner des Systems sind. Und ich glaube, dass das hat auch die Jur-Stress-Studie von der Uni Regensburg gezeigt. Fand ich eine der interessantesten Sachen aus der Studie. Je höher die Examensnote, desto geringer das Stresslevel in der Examensvorbereitung. Und ich glaube, dass wenn die Leute, die sehr gute Examensnoten haben, dann irgendwann in den Ministerien oder in der Justiz sonst wo sitzen und sich überlegen, sollten wir an diesem System etwas ändern, sich dann zurückerinnern und das Gefühl haben, so, ja, so schlimm war es doch gar nicht, dann ist da auch die Einsicht dafür, dass es für manche Leute extrem belastend ist oder willkürlich, glaube ich, nicht so hoch. Und dann, wenn jetzt mehr Leute da empirisch forschen, dann glaube ich, wird es auch mehr Leute motivieren. Eine Sache, die, glaube ich, wirklich sinnvoll wäre, ist, dass da mehr Lehrstühle für ausgeschrieben würden. Weil das Lehrstuhlsystem aktuell ist dann zum Beispiel Zivilrecht, Zivilprozessrecht und explizite Lehrstühle für juristische, empirische Forschung, auch an juristischen Fakultäten, wären wichtig, um das auch in der Branche anerkannter zu machen.
Ja. Wo man historisch hinzufügen kann, solche Ideen hat es auch schon früher mal gegeben, zum Beispiel in den 70er Jahren, als man das Jurastudium an einigen Unis in Deutschland verändern wollte. Da hat man dann auch empirische Lehrstühle an die juristischen Fakultäten gebracht, zum Beispiel auch in Hannover gab es das. Da gab es dann eine Professur für Wirtschaftswissenschaften und eine für Soziologie und eine für Rechtsdidaktik und so weiter, aber die wurden alle abgewickelt, die gibt es alle nicht mehr. Ne? Auch das dazugehörige Studiensystem, diese einphasige Juristenausbildung, wie das hieß, gibt es nicht mehr. Also man müsste, wenn man ihnen folgen würde, das Rad insoweit neu erfinden und nochmal dort beginnen, wo man in den 70ern schon mal war.
Ja, die einstufige Juristenausbildung, das war eine interessante Geschichte. Also soweit ich das weiß, hat es damals auch keine Mehrheit dafür gegeben. Und das dann, was dann auch dazu geführt hat, dass es abgewickelt wurde.
Richtig.
Und ich glaube, dass da auch das eins der Grundprobleme, die Kommunikation an die Arbeitswelt war, dass eben viele Leute, das war halt nicht bekannt und bewährt. Und dann, das ist das, worüber wir eben kurz geredet haben, mit dem die Leute mitnehmen. Jede Reform, gerade bei im juristischen Bereich, wenn Juristinnen und Juristen jetzt nicht so die reformfreudigsten sind, muss da zu einem ganz erheblichen Teil immer auch eine Kommunikationsaufgabe sein.
Herr Hufeld, das ist ja sowas wie ein Schlusswort, glaube ich, nicht? Die Kommunikationsaufgabe. Ich danke Ihnen, will aber noch eine Frage stellen, die ich fast immer stelle, nämlich hätte ich Sie noch was fragen sollen? Ist etwas, was Ihnen noch wichtig erschienen wäre, noch nicht vorgekommen?
Ich glaube, wir könnten locker noch eine Stunde weiterreden, aber ich finde, wir haben viele Sachen abgedeckt. Ich will auch vielleicht nochmal hier die Aufforderung, bilden Sie sich, wenn Sie juristisch unterwegs sind, interdisziplinär weiter. Coden ist eine gute Sache. Coden ist auch, kann man auch lernen und das ist ein sehr mächtiges Werkzeug.
Absolut, ja. Dem kann ich mich uneingeschränkt wirklich anschließen. Und ich möchte auch noch einmal ganz kurz zeigen, abgesehen davon, dass Sie Coden lernen können, sollten Sie diesen Beitrag lesen. Er ist, wie gesagt, wenn Sie an einer Uni studieren, auch frei verfügbar, weil das Teil der üblichen Pakete ist an den Unis, der Bibliothekspakete. Und wenn Sie eher ein audiovisueller Typ sind und mit Herrn Hufeld in Verbindung bleiben wollen, dann folgen Sie ihm doch auf seinem YouTube-Kanal und dort lernen Sie dann eine Menge über öffentliches Recht. Und in diesem Sinne danke ich Ihnen, lieber Herr Hufeld, fürs Dabeisein und ich danke Ihnen, die Sie dabei waren und zugehört haben dafür, dass Sie das getan haben. Bleiben Sie mit uns in Verbindung, bleiben Sie interessiert und vor allen Dingen bleiben Sie oder werden Sie so rasch wie möglich, so gesund wie möglich. Alles Liebe und Gute und bis bald. Tschüss, wiederhören.